Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Dieter Hoffmann ist Wissenschaftshistoriker und einer der Autoren des wissenschaftshistorischen Essays der Festschrift zu 20 Jahre Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Hallo, Herr Hoffmann.
Hallo.
Wie erforscht man die Geschichte von Institutionen oder Unternehmen? Ist das überhaupt dasselbe? Eine Institution wie die Helmholtz Gemeinschaft und ein Unternehmen wie, keine Ahnung, Mercedes?
Ja, formell schon, denke
ich. Formell schon. Wie geht man da ran?
Na, man versucht vor allen Dingen, rauszukriegen, ob es ein Archiv gibt und wo sozusagen Unterlagen sind, die über die Geschichte der Institution Auskunft geben können, also die Akten, die das Innere sozusagen der Institution beschreiben, auch was dort getan wird, im Falle von Wissenschaftsinstitutionen, was geforscht wird, welche Konflikte gab. Dann natürlich auch die Beeinflussung von außen, nicht? Bei Institutionen wie die Helmholtz-Gemeinschaft oder anderen Institutionen, wie die Politik, die Geldgeber und andere Sachen Einfluss genommen haben. Der Historiker arbeitet ja mit Quellen.
Ja.
Also gibt sich nicht damit zufrieden mit den Geschichten, die ihm erzählt werden. Die könnten vielleicht eine Anregung geben, aber es sind ja meistens sozusagen also wenn es um Leute gibt, die noch sozusagen leben, nicht, das ist sozusagen der Zeitzeuge ist sozusagen der größte Feind der Geschichte, nicht?
Tatsächlich.
Ja, wohl sozusagen. Jeder hat seine Lebenslüge, nicht? An die,
ja.
Ob das bewusst ist, jetzt leben sie ein bisschen hart gesagt, nicht? Aber.
Nein, aber ist ja die.
Aber wie erinnern sich? Man erinnert sich ja doch selektiv, nicht?
Ja.
Und sozusagen in Interessen gebunden und anders, man hat Sachen vergessen, nicht? Und das muss natürlich versucht werden, in irgendeiner Form zu objektiviert werden. Und dazu dienen eben Dokumente, nicht? Also Briefe, Gründungsurkunden, Protokolle von Sitzungen, wo man weiß über das Etat oder weiß der Teufel, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und das sind natürlich Dinge, die irgendwo abgelagert werden, nicht? Und viele Institutionen haben Archive, wo das sozusagen aus der Handablage dann in geordneter Weise irgendwann dann ins historische Archiv wandert, nicht? Und da liegt's dann und irgendwann entdeckt's ein Historiker oder auch die Würmer fressen's auf oder was auch immer. Das ist sozusagen das.
Gehen Sie dann von den Quellen aus und fragen bei den Zeitzeugen nach oder gehen Sie von den Zeitzeugen aus und gucken, ob Sie das in Quellen bestätigt finden, was die erzählen?
Beides, das kann man nicht so sagen. Man hat sozusagen, man weiß um eine Institution, man weiß deren Bedeutung, deren Rang und daraus entwickeln sich Fragen, nicht? Wie ist die Wechselwirkung zwischen Politik und Wissenschaft, was ist sozusagen die Autonomie der Organisation, mit welchem Problem hat sich bestimmt, was war der Erfolg, nicht? Also das sind so Fragen, die man hat und die versucht man irgendwie zu klären. Man hat Hypothesen, nicht? Das ist die größte Organisation und hat wichtige Arbeiten auf dem Gebiet gemacht, nicht? Und dann entdeckt man vielleicht, dass noch ganz andere Gebiete waren, die nicht so im Mittelpunkt stehen. Oder vielleicht stimmt das gar nicht. Nicht?
Ich wollte gerade sagen, da macht man sich ja im Zweifelsfall auch unbeliebt. Sie sagten ja, jeder hat seine Lebenslüge und wenn ich Ihnen meine erzähle und Sie überprüfen.
Die Regel ist ja so, dass man sich mit Institutionen beschäftigt, die im Grunde schon alt sind, nicht?
Ja.
Also als Historiker mit der Hanse oder als Wissenschaftshistoriker mit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt oder die Universität, Berliner Universität, hat gerade ihr Jubiläum gefeiert. Sobald man an die an die Nähe der Gegenwart kommen, wird es natürlich immer manchmal brisant, nicht? Also gerade auch das Thema Dritte Reich, nicht?
Ja.
Das ist ein Thema, aber auch Kalte Krieg, nicht? Wo auch eine starke Einflussnahme seitens der Politik in der Wissenschaft war, im Osten wie im Westen, unterschiedlichen Gradierungen natürlich.
Wenn Sie da anfangen zu forschen und dichter an die Gegenwart rankommen, wo dann auch Zeitzeugen vielleicht noch leben, passiert es, dass die Zeitzeugen oder irgendwelche anderen Interessengruppen versuchen, Einfluss auf ihre Forschung zu nehmen? Können Sie das jeweils abwettern?
Ja, da muss man schon ein bisschen das Phlegma oder Durchsetzungsvermögen haben. Aber ansonsten macht man sich sozusagen unglaubwürdig.
Ja.
Also als ich das Angebot hier von der Helmholtz-Gemeinschaft bekam mit Herrn Trischler, war unsere klare Meinung, unsere Arbeit ist autonom. Nicht? Wir geben das sozusagen den Leuten zur Kenntnis. Sie können ihre Meinung dazu äußern, aber sie haben nicht das Recht, hier zu sagen, also das gefällt uns nicht. Also was nicht gefällt, ihrerseits muss begründet werden. Mhm. Und dann werden wir die Gründe sozusagen zur Kenntnis nehmen und akzeptieren oder nicht akzeptieren. Aber da gab es keine Probleme. Aber ich denke schon, bei Institutionen, wo es auch mehr noch als bei Helmholtz ums Geld geht, also bei großen Industriekonzernen, wo er sozusagen dennoch das Image sozusagen darf und das Image sozusagen in Verkaufszahlen niederschlagen kann, da ist schon die Sachlage manchmal diffizil.
Was sind so die Standardprobleme, auf die ein Wissenschaftshistoriker trifft? Ein nicht gut gepflegtes Archiv wahrscheinlich.
Ne? Ja, Mangel an Quellen. Mhm. Oder auch schon, dass die Quellen oder die Handschriften schwer lesbar sind. Das ist ja nicht. Wir beschäftigen uns ja auch mit dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Mhm. Da wurde Sütterlin geschrieben. Wer kann heute Sütterlin, nicht?
Aber meine Mutter kann das noch, ja, aber die ist auch entsprechend alt.
Ja. Ich meine, oder so eine Sachen, oder dass die Handschriften von manchen Wissenschaftlern, also von Humboldt zum Beispiel, sehr schwer zu lesen ist. So, das sind schon Probleme, die ernst sind und auch zeitfressend. Und natürlich dann auch Interpretationsprobleme, nicht? Wenn,
ja klar,
es wenn ist
ja
sozusagen klar. Dinge sozusagen sozusagen der bisherigen Meinung widersprechen oder so, nicht? Da sind schon da müssen sie sozusagen gegen
den Zeitgeist anrudern.
Oder nicht nur gegen den Zeitgeist, sondern auch gegen die Autoritäten. Nicht?
Ja.
Das ist auch nicht so einfach. Aber das sozusagen das Brot jedes Wissenschaftlers, nicht, der sozusagen seine neuen Erkenntnisse in irgendeiner Form verteidigen oder durchsetzen muss. Mhm.
Wo haben Sie bei der Helmholtz-Gemeinschaft angefangen zu forschen? Was war Ihr erster Schritt? Dann haben Sie gesagt, machen Sie mal hier wissenschaftlichen Essay.
Ich habe mich in der Literatur eingearbeitet. Ich habe das gelesen, was zur Großforschung existierte. Denn Interviews mit Frau Bittner, da mit den ehemaligen Präsidenten, auch mit Wissenschaftlern, die man so kannte. Und dann versucht sozusagen die Archivalien auszustöbern. Nicht? Das war die Ablage in Bonn, in der Geschäftsstelle. Aber nicht sehr systematisch ist. Dann habe ich versucht, sozusagen die Parallelüberlieferung bei den Ministerien, die war schon sehr schwierig, da ranzukommen. Ja, und dann habe ich gesehen, dass für diesen Essay im Grunde die Materialfülle so groß ist, dass wir das doch nicht alles bewältigen können. Also da wäre ein extra Forschungsprogramm mit einigen Destillationen gewesen. Das ist ja auch nur ein Überblick, was wir liefern hier, nicht? Also auf 40 Seiten, nicht?
Nach welchen Kriterien haben Sie denn ausgewählt, was Sie in Ihren Essay nehmen und was nicht?
Ja, dass eine schlüssige Darstellung, eine repräsentative Darstellung kommt. Nicht? Kann man anders gar nicht machen, bei so einer großen Institution.
Warum ist es so schwierig, in die Archive der Politik zu gucken?
Es gibt Sperrfristen. Mhm. Ist alles noch sehr neu.
Stimmt, wir sind erst 20 Jahre alt.
Es gibt Sperrfristen von 30 Jahren in der Regel.
Sie sagten an anderer Stelle, dass Sie auch schon alte wissenschaftshistorische Arbeiten über die Arbeitsgemeinschaft der Großforschungsanlagen in Deutschland hergenommen haben, um zu gucken, reicht das dann oder müssen Sie eigentlich dann auch nochmal hingehen und die Behauptungen, die darin aufgestellt werden, überprüfen?
Ja, also ich meine, im Prinzip sollte man das schon überprüfen, nicht? Aber dazu war jetzt hier die Zeit und die Möglichkeiten nicht. Also da muss man sich schon auf die, oder verlässt man sich schon auf die Arbeit der Kollegen, dass die solide gearbeitet haben. Aber man hat natürlich auch teilweise andere Fragestellungen, nicht, die dann nicht so eindeutig da beantwortet. Also man muss dann auch in dieser Richtung dann nochmal nachrecherchieren. Oder so. Aber das ist hier alles gar nicht passiert. Das war einfach zu viel. Nicht? Ja.
Wie wird man eigentlich Wissenschaftshistoriker? Ist das ein Fach, das man ausdrücklich studiert?
Nein, inzwischen kann man es studieren. Es gibt nur zwei Wege oder drei Wege. Kommt auch jahrgangsabhängig an. Nicht? Also ich habe mal, das ist der frühere klassische Weg gewesen. Man studiert eine Fachdisziplin, wie ich zum Beispiel Physik. Mhm. Und dann kriegt man mit, dass man sich im Grunde mehr für das Wie als für das Was interessiert, nicht? Und erwirbt sich dann sozusagen mehr oder weniger autodidaktisch Qualifikationen in der historischen Forschung, also die Methoden und so, und wechselt dann in die Wissenschaftsgeschichte. Das war bei mir damals so, dass ich nach dem Physikstudium promoviert habe an der Humboldt-Uni mit im Bereich der Philosophie oder Wissenschaftstheorie. Und bin dann sozusagen zur Akademie gegangen, wo es eine Gruppe von Wissenschaftshistorikern gab. Das ist der klassische Weg, weil die klassische Orientierung der Wissenschaftsgeschichte bis in die 60er, 70er Jahre, kann man sagen, war sehr stark internalistisch. Also man untersuchte, wie die Entwicklung der Wissenschaften selbst war, nicht? Also wie der Energiebegriff sich entwickelte oder wie die Geschichte der Elektrizitätslehre war oder wie die Einstein'sche Relativitätstheorie entstanden ist. Und dann entdeckte man oder wurde zu einem Teil der Wissenschaft, dass ja sozusagen Wissenschaft nicht unabhängig von Politik, von Macht, von anderen Strukturen war. Dann kam sozusagen diese Sache und dadurch hat sich die Wissenschaftsgeschichte sehr stark auch im Hinblick auf die Geschichte geöffnet. Das heißt, es gibt jetzt auch Kollegen, oder es gibt sozusagen auch schon in meiner Generation Kollegen, die aus der Geschichte kamen, sich dann für Personen oder politische Konstellationen oder Institutionengeschichte interessierten. Mhm. Ich wurde dann sozusagen viel stärker die Kompetenz des Historikers oder des politischen Historikers, um sozusagen die Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft oder die Geschichte der Humboldt-Uni, nicht? Und das sind sozusagen die beiden klassischen Wege. Ein dritter ist sozusagen, dass man aus der Philosophie auch, weil ja Wissenschaft auch in hohem Maße was mit Erkenntnistheorie zu tun hat, darüber denn sich wissenschaftshistorischen Fragen näherte. Es gibt heutzutage auch an einigen Stellen, war das eben so, dass man noch in der Fachwissenschaft diplomiert hat oder seinen Magister gemacht hat und dann promoviert hat mit einem speziell wissenschaftshistorischen Themen. So war es bei mir auch und habilitiert hat. Und heutzutage gibt es auch an einigen Stellen in Deutschland, so wie in Hamburg und in Stuttgart, glaube ich, wo man Wissenschaftsgeschichte studiert. Das heißt, so ein integratives Studium, nicht, wo man generell Methoden wissenschaftshistorischer Forschung und auch sozusagen Grundlagenwissen in den Naturwissenschaften erwirbt. Also Wissenschaftsgeschichte im klassischen Verständnis ist im Grunde Geschichte der Naturwissenschaften und Technik. Heutzutage wird unter Wissenschaftsgeschichte aber auch die Geschichte sozusagen geisteswissenschaftlicher Fächer oder kulturwissenschaftliche Ansätze verstanden. Also die Wissenschaftsgeschichte hat sich in den letzten 20, 30 Jahren sozusagen doch sehr stark geöffnet und verbreitert.
Welches Wie war es, was Sie interessiert hat damals?
Schlüsselergebnis war sozusagen die DDR-Wirklichkeit, nicht? Also ich bin in der DDR groß geworden und wenn ich in der Bundesrepublik groß geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich Geschichte studiert. Mhm. Geschichte war mir aber zu politisch, da hätte man in eine Partei gehen müssen und
einen klaren Klassenstandpunkt
haben. Klaren Klassenstandpunkt zeigen müssen und sowas alles, das wollte ich nicht, auch familiär sozusagen. Ich habe es da gewisse Barrieren. So dass ich, da ich leider so ein ja, so eine Art ein sehr guter Schüler war, also auf vielen Gebieten gut war, auch in den Naturwissenschaften habe ich dann Physik studiert, nicht? Und für mich war immer sozusagen Einstein so ein Faszinosum, mhm, nicht? Also ich bin schon als Oberschüler dann hier zum Haus nach Kaputt gefahren und habe mich sozusagen über Einstein belesen, nicht? Und das hat dann gemerkt, dass also mit dem Verständnis der Physik war es nicht allzu weit. Also ich war ein ganz durchschnittlicher Physiker, nicht? Und aber das hat mich an sich mehr interessiert, nicht? Also die Leute selbst, die Wissenschaft betrieben, ja, wie sie erlebt haben, wie sie es gemacht haben, nicht? Und ja, und da bin ich dann sozusagen fahnenflüchtig geworden. Und
wer war für Sie der faszinierendste Mensch von diesen ganzen Wissenschaftlern?
Einstein.
Einstein. Was hat ihn so besonders gemacht, abgesehen von seiner Theorie?
Na, erstmal ist er die Zentralfigur der Physik, nicht? Also an Einstein kommt man als Physiker nicht vorbei, auch als Physikhistoriker nicht.
Na gut, an Newton aber auch nicht, oder?
Ja, sicherlich, aber der war näher. das ist richtig. Also, aber, und der natürlich auch als sein Leben, nicht? Also, war immer so eine unkonventionelle Person, nicht? Sozusagen als sichtbarstes Zeichen, dieses berühmte Bild mit der Zunge, nicht?
Ja.
Schon relativ früh durch Zufall entdeckt, nicht? Oder auch so, nicht? Also, ja, war Jude und Demokrat und Friedenskämpfer. Also, diese Vielschichtigkeit und Faszinierende der Persönlichkeit habe ich schon als Oberschüler in irgendeiner Form angezogen.
Sind Sie dann bei Einstein geblieben?
Nö, das kann man nicht. Also, kann man auch nicht, aber viele andere, aber vor allem 19. und 20. Jahrhundert, da bin ich geblieben.
Es heißt ja immer, dass die Geschichte sich wiederholt. Wie wird es weitergehen in Zukunft mit der Helmholtz-Gemeinschaft?
Weiß ich nicht, ich bin kein Futurologe. Und denke, sie ist auf einem guten Weg. Nicht? Ich muss sozusagen die Position, die sie hat, ausbauen und weiß ich nicht. Das ist als Historiker, ist man auch überfragt.
Ein Versuch war es wert.
Ja, aber da bin ich auch nicht. Mhm. Halt keine Kompetenz, also da irgendeine wirklich sachkundige, profunde Auskunft zu geben.
Forschen Sie eigentlich noch?
Ja.
Woran?
Ja, momentan sitze ich an einer Biografie über Max Planck. Und habe noch ein Projekt sozusagen auf dem alten Teil. Mich hat auch eine, also ich habe zwei Schwerpunkte, kann ich mal sagen, sozusagen. Mhm. Die Biografien und Institutionen und neben Einstein habe ich mich auch fast ein Leben mit Max Planck beschäftigt und habe mich mit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt beschäftigt, die man bisschen überhöht, so als erste Großforschungseinrichtung der Moderne bezeichnet, nicht? Weil das erste große außeruniversitäre Institut hier in Berlin und Charlottenburg gegründet wurde und das sozusagen für außeruniversitäre Institutionen eine Art Modellcharakter hatte, auch international. Und und diese Institution gibt es bis heute als physikalische Bundesanstalt, nicht? Wo sozusagen Zeit und
stimmt, die haben die Atomuhr.
Die Atomuhr, genau. Das ist so aber auch Meter und Pfund, also Quatsch, Kilogramm und sowas alles wird da realisiert. Und sie hat natürlich auch eine relativ interessante Geschichte im Dritten Reich gehabt. Und das ist sozusagen ein Projekt, wie hier sozusagen auch Wissenschaft und Politik miteinander verwoben waren, wie die Einflüsse waren der Politik auf die Forschung und auf die Ausrichtung der einer Staatsanstalt. Ne?
Haben wir daraus was gelernt? Daraus, wie die Einflüsse waren?
Ja, wer ist wir?
Wir als Gesellschaft.
Ich denke schon, dass die Bundesrepublik etwas gelernt hat, dass die Autonomie der Wissenschaft erachtet. Und dass der Wissenschaftler auch sozusagen sensibel ist für politische Beeinflussung und auch Vereinnahmung und Instrumentalisierung. Das ist nicht ausgeschlossen, das ist ganz klar. Aber ich denke schon, dass unsere Gesellschaft doch sehr solche Fragen der Interaktion von Wissenschaft und Politik sehr viel mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt als vor Jahrzehnten oder so. Und natürlich auch sich darüber Gedanken macht, oder sagen wir generell, dass in unserem Land trotz aller Wünsche und Forderungen und Probleme, die man hat, doch Wissenschaft doch ein hohes und auch akzeptiertes Gut in der Gesellschaft ist und dass wir uns doch ein sehr, oft zu unserem Eigennutz, ein sehr hochentwickeltes und ausgebautes Wissenschaftssystem leisten. Aber das ist schon eine Sache, wo man sagen kann, da war, ist die Gesellschaft lernfähig. Ist ja nicht selbstverständlich, dass ein sicherlich immer noch zu geringer Anteil, nicht, aber doch ein eklektischer Anteil von des Staatshaushaltes in die Wissenschaft fließen und dass Wissenschaftler, ja, ungeachtet vieler prekärer Anstellungsfalls es ihnen so schlecht ja nicht gibt, vergleichsweise zu anderen Ländern oder Gesellschaften.
Und was war Planck für einer?
Ja, auch ein bedeutender Wissenschaftler, dem sozusagen, dem wir die Quantenhypothese verdanken. Ohne den sozusagen große Teile der Elektronik oder überhaupt unser modernes Verständnis der Wissenschaft nicht geht und daraus sich viele Anwendungen ableiten, der ein relativ, im Vergleich zu Einstein, der immer der Rebell war, doch ein relativ konservativer und ständiger Wissenschaftler war.
Geradlinig?
Konsequent, würde ich sagen. Mhm. Der aber auch mit der Politik, anders als Einstein, seine Kompromisse, auch seine faulen Kompromisse geschlossen hat. Er war staatstragend, im Gegensatz zu Einstein. Das ist vielleicht auch der Grund, warum neben Einstein Planck mich so fasziniert, so als Gegenpol, der ein unertragliches Schicksal hatte. Schlimmer kann es einem als Mensch nicht gehen, im Grunde. Relativ früh war er Witwer, seine Kinder aus dieser Ehe sind alle vor ihm gestorben, zuletzt sein Sohn Erwin als Verschwörer des 20. Juli. Ja, insofern eine interessante und spannende Lebensgeschichte, die er ihm dann auch als Historiker im Grunde packt.
Dieter Hoffmann, vielen Dank.